Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war und der da ist und der da sein wird in aller Ewigkeit, unser Herr Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, als Predigttext wollen wir heute hören die Verse, die um den Wochenspruch gestellt sind, aus dem 1. Petrusbrief im 5. Kapitel. Wir hören auf die Verse 5 bis 9. Alle aber miteinander haltet fest an der Demut, denn Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. So demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zu seiner Zeit. All eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Seid nüchtern und wacht, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlinge. Dem widersteht fest im Glauben und wisst, dass eben dieselben Leiden über eure Brüder in der Welt gehen. Amen. Wir wollen beten. Lieber Herr Heiland, wir wollen dir Dank sagen für diese 5 Verse, die du uns schenkst aus dem 1. Petrusbrief als Predigttext. Wir wollen dich bitten für diese Predigt jetzt, dass du zu uns sprichst in unsere Situation hinein. In das, was es gilt für uns zu tun, was es gilt festzuhalten, auf was es gilt sich zu konzentrieren. Wir wollen dich bitten, Herr, dass du uns ansprichst, jeden Einzelnen ganz konkret. Und damit das passiert, damit das geschehen kann, dazu brauchen wir deine Hilfe. Wir brauchen deinen guten Heiligen Geist. Und darum wollen wir dich alle miteinander bitten. Segne du selber das Reden und das Hören deines heiligen und lebendigen Wortes an uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, bei diesen Versen, als ich sie in Vorbereitung auf diesen Gottesdienst gelesen habe, war ich erinnert an so einen Fußballtrainer. Heute muss man ja, wenn man der Gemeinde was erklären will, im Jahr 2020 eher über Fußball sprechen als früher vor 100 Jahren über Landwirtschaft. Da verstanden alle die Beispiele, hat keiner was über Fußball verstanden. Heute ist das umgekehrt und ich war erinnert an so einen Trainer in der Halbzeitpause. Das ist ja auch so ein Halbzeittext, also steht so ziemlich in der Mitte des Briefkorpus des Petrus, halt, der hat 2 Briefe ja geschrieben, das am Ende des ersten Briefes halt, so ein Stück weit Halbzeit zum Ende des ersten Briefes, wo er nochmal der Gemeinde oder den Gemeinden, an die er schreibt, nochmal zuruft, in ganz knappen Worten, worauf es ankommt. Und das ist ja auch in so einer Halbzeit von so einer Fußballmannschaft so, auch wenn das ein ganz gewiefter, brillanter Trainer ist, der so taktische Konzepte hat, wie so ein Pep Guardiola bei Manchester City oder Lucien Favre bei Dortmund, von denen hört man, dass die in den Besprechungen die Woche über, wenn die im Training sind, manchmal stundenlang philosophieren über Spielsysteme und dann Dinge entwickeln, die extrem kompliziert sind. Und das ist dann schon ganz anspruchsvoll, auch für die Fußballer halt, bis sie dann so ein System verstanden haben, bis die reingenommen sind. Aber in der Halbzeitpause, da ist das alles ganz anders. Wenn die da 45 Minuten gepumpt haben, jetzt sitzen da so 10 Minuten in der Kabine auf der Bank und jetzt muss der Trainer versuchen, wo er gemerkt hat, wie der Gegner spielt, nochmal so gegenzusteuern. Da kann man nicht mit großen Philosophien ankommen, da muss man glasklar nochmal die wesentlichen Dinge auf den Punkt bringen. Dass man sagt, darauf kommt es an, ganz klare Anweisung. Und das genau tut Petrus hier. Der gibt uns, wo wir mitten im Spiel sind, so möchte ich das mal in Anführungszeichen sagen, jetzt gerade an diesem Sonntag so eine kleine Pause haben, nochmal glasklare Anweisung. In all dem, wo wir abgekämpft sind, in all dem, was uns gefangen nimmt, in all dem, wo wir merken, wie momentan in Anführungszeichen das Spiel läuft, gibt er uns Anweisungen. Das ist eine glasklare Ansprache, so wie eben in der Halbzeitpause beim Fußballtrainer. Und so habe ich dann auch die Predigt überschrieben, eine glasklare Ansprache. Ich habe 4 Punkte mitgebracht. Erstens, das Festhalten, zweitens das Werfen, drittens das Widerstehen und viertens das Wissen. Das, ich sage es mal so, hämmert uns hier Petrus noch einmal ein und ich darf es Ihnen in dieser Predigt weitergeben. Das Erste, das Festhalten, und zwar das Festhalten an der Demut. Das macht Petrus hier deutlich, das sagt uns Gott hier, darauf kommt es an, das müssen wir tun. Alle aber miteinander haltet fest an der Demut. Nicht nur ein paar von uns heute Morgen haben das zu hören, sondern der Pastor und alle, die hier in der Kirche sitzt, alle, die die Predigt jetzt live hört und alle, die sie hören in 2, 3, 4, 5 Wochen, keine Ahnung. Es gilt, haltet fest an der Demut. In deiner Situation, wo du momentan bist, halte fest an der Demut. Denn, das gibt es die Begründung, Gott widersteht den Hochmütigen, den demütigen Menschen, denen gibt er Gnade. Das, was wir festhalten, liebe Gemeinde, ist auch das, was uns bindet. Daran, wo wir uns festmachen, was wir festhalten, das bestimmt uns. Ich bin auf Klassenfahrt gewesen, da waren wir in so einer Jugendherberge, da sind wir irgendwann in den fünften Stock gegangen und da sind wir dann abgeseilt worden. Das war so ein pädagogischer Akt, so ein bisschen halt. Diese Leute, die da waren, hatten das so ausgedacht und die seilten dann die Jugendlichen ab, so als Erlebnis. Und die haben uns dann gesagt, ja, das und das müsst ihr tun, aber ihr müsst euch am Seil festhalten und das Seil hält euch dann. Wenn man da losgelassen hätte, da wäre man dann vier Stockwerke runtergeschlagen. Und ich habe Höhenangst, können Sie sich vorstellen, wie ich mich geklammert habe an das Seil. Und dann hat mich mal so festgeklammert, ich kam gar nicht mehr weiter, aber das Seil hielt mich dann halt zu sagen. Und das ist so, das, was wir festhalten, das hält uns. Und nicht nur, wenn man so ein Seil festhält, sondern das wissen wir auch. Also wenn wir denken, Geld ist unser Leben, das ist die Grundlage meiner Existenz und wir klammern uns daran. Glaub bitte, das ist nicht nur ein einseitiger Akt, das Geld hält uns dann auch und das dekliniert uns dann auch durch. Und Gott sagt uns hier, es gibt etwas, was ihr festhalten sollt. Nicht das Geld, nicht deine gute Gesundheit, kannst du eh nicht halten, sondern die Demut. Wir sollen festhalten an der Demut. Da sollen wir festhalten und die wird dann andersrum wieder etwas mit uns tun, weil uns dann die demütige Haltung hält und wir dadurch von Gott Gnade bekommen. Da werdet ihr jetzt vielleicht fragen, ja, wie macht man das denn? Wie hält man denn an der Demut fest? Wie ist man denn eigentlich überhaupt demütig? Um das direkt zu sagen, Demut heißt, hat nichts zu tun mit Selbsterniedrigung. Das wird immer sehr schnell falsch verstanden, so nach dem Motto, ich lasse mir alles gefallen, ich bin der letzte Tölpel in meiner Klasse, an meinem Arbeitsplatz, in meiner Familie, in meiner Ehe. Das ist nicht damit gemeint. Selbsterniedrigung ist hier nicht gemeint, ganz im Gegenteil. Demut meint, als erstes Diener zu sein. Das Wort, das deutsche Wort Demut, das gibt uns da einen Hinweis. Dios mutos heißt nichts anderes im Althochdeutschen, als eine dienende Gesinnung haben. Und wenn ich demütig sein will, soll ich eine dienende Gesinnung haben, erstens gegenüber dem lebendigen Gott und zweitens gegenüber meinen Mitmenschen. Das ist Demut, dass ich sage, in meinem Leben nehme ich mir nicht vor, dass mich andere bedienen, dass meine Mitmenschen, meine Frau, meine Gemeindegeschwister halt, meine Arbeitskollegen mich bedienen, für mich da sind, sondern ich will mein Leben in ihren Dienst stellen. Das meint Demut. Und meint auch gegenüber dem lebendigen Gott, ihm zu dienen. Nicht zuerst zu sagen, gib mal, gib mal, gib mal, gib mal, gib mir. Wir dürfen Gott um alles bitten, gar keine Frage. Aber wenn wir unseren Glauben dahin verkommen lassen, dass wir hochmütig nur quasi die Empfangenden sind, und nicht bereit sind, uns vor dem lebendigen Gott zu demütigen. Das heißt zu sagen, hier bin ich bin dein Knecht, dein Diener, ich stelle dir meine Gaben, mein Leben, meine Zeit zur Verfügung. Dann können wir vor dem lebendigen Gott nicht bestehen. Gott widersteht dem Hochmütigen, dem Demütigen gibt er Gnade. Und du sollst festhalten, ich soll festhalten an der Demut. Und ich weiß nicht, was momentan so deine Situation gegenüber Gott ist, in deinem Glaubensleben, oder was momentan vielleicht so deine Problematik mit irgendeinem Menschen oder irgendeiner sozialen Gruppe ist. Du sollst demütig sein. Du sollst eine dienende Haltung haben. Du sollst dich einbringen, nicht an anderen bedienen, sondern ihnen dienen. Das ist eine, was es heißt, festhalten an der Demut. Wie kann ich demütig sein? Indem ich eine dienende Gesinnung habe. Aber noch etwas anderes möchte ich zu diesem Punkt sagen. Wie kann ich demütig sein? Demütig bin ich indem ich mich nicht vergleiche. Wer in der Bibel zu Hause ist, der weiß, worauf ich jetzt rekurriere. Auf Lukas 18, auf diese Geschichte mit dem Pharisäer und dem Zöllner, die da bei dem Tempel sind. Und Jesus sagt dieses Gleichnis, diese Geschichte denen, die sich anmaßten, fromm zu sein und über andere erhoben. Und da geht es genau auch um Hochmut und um Demut. Und das ist etwas, wenn wir anfangen, uns mit Menschen zu vergleichen, kommt entweder als Ergebnis rein raus, ich bin besser, ich bin stärker, ich bin gläubiger, ich bin reicher, ich bin hübscher. Und dann bin ich hochmütig. Ich vergleiche mich und stelle fest, vermeintlich so irdisch, fleischlich, ich bin besser. Dann werde ich hochmütig. Es kann aber auch das andere Ergebnis sein, dass ich sage, ich vergleiche mich mit anderen Menschen und stelle fest, ich bin ärmer, ich bin nicht so gesegnet, ich habe nicht so viel Glück, ich sehe nicht so gut aus, ich bin kränker. Dann bin ich schlechter, dann führe ich mich in so eine Selbsterniedrigung. Weder das eine noch das andere will Gott für uns und von uns. Weder, dass wir uns hochmütig über andere erheben, noch, dass wir uns irgendwie knechtisch selbst erniedrigen vor Menschen. Aber das passiert, wenn wir uns vergleichen, zwangsläufig, dass wir entweder besser oder schlechter sind. Und deshalb ist es ganz wichtig, dass wir uns in unserem Wert nicht abhängig machen von den Vergleichen in dieser Welt, sondern dass wir uns immer wieder verstehen in dem, wie Gott zu uns ist, indem wir uns geistlich verstehen, nicht fleischlich verstehen. Wenn wir uns fleischlich verstehen, wenn wir unser Leben deklinieren von dem, was fleischlich ist, und wir uns dann notwendigerweise vergleichen müssen mit anderen Menschen, dann geht das immer schief. Dann hat der Widersacher schon gewonnen und dann macht er uns fix und fertig. Aber wenn wir demütig sind und uns nicht eben vergleichen mit den Menschen, mit denen wir leben, sondern indem wir uns einfach verstanden sein lassen von der Liebe Gottes her, dann haben wir eine ganz andere Haltung. Und das ist gemeint, wenn wir demütig sein sollen, eben Diener zu sein und uns nicht zu vergleichen, sondern zu verstehen, nicht aus den irdischen Dingen heraus, sondern dann kommst du schnell ins Begehren, ins Neidischsein, in all den Dingen, die schlecht sind. Und das ist das, was Gott hier von uns fordert. Er sagt als erstes, wir sollen demütig sein und sollen daran festhalten. Und ich möchte dir das nochmal zusprechen für deine Situation, wo du vielleicht auch momentan in so einem Vergleichsmodus bist und entweder so einen richtig guten Lauf hast und dir irgendwas einbildest und sagst, oh, was ich der Superstar bin, oder aber, dass du sagst, momentan geht ja alles schief, das ist ja absolut die Seuche, die mir momentan an den Hacken klebt, mein Leben ist ja irgendwie geschlagen. Mach dich nicht davon abhängig, was in dieser Welt passiert, wie du dich vermeintlich fleischlich verstehst, sondern schau auf den lebendigen Gott, halte fest an der Demut und lass dich davon verstanden sein, wie er dich sieht. Halte fest an der Demut. Das ist das Erste, das Festhalten an der Demut. Ein zweites, das Werfen. Hier heißt es dann im Vers 7, das ist ja unser Wochenspruch, all eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Sorgen, liebe Brüder und Schwestern, sind uns als Christen verboten. Wir haben eben das Evangelium für diese Woche gehört. Ich habe es ja dann auch eingeführt, habe gesagt, das ist der Text, den ich als Lesung am meisten in den letzten 13 Jahren hier in der Gemeinde gelesen habe. Da heißt es 5-mal, sorgt euch nicht. Sorgt nicht um euer Leben, sorgt nicht um eure Kleidung, sorgt nicht um euer Essen, sorgt nicht für morgen halt. Immer wieder, sorge nicht, sorge nicht, sorge nicht, sorge nicht. Sorgen sind da von Jesus Christus knallhart verboten. Und nicht nur im Evangelium. Wenn Sie den Wochenpsalm, auch ein fantastisches Wort, habe ich als Hausaufgabe auch aufgeschrieben auf dem Predigtzettel, das ist der Psalm 127, da heißt es, es ist umsonst, dass ihr früh aufsteht und hernach lange sitzet und esst euer Brot mit Sorgen, denn seinen Freunden gibt er es im Schlaf. Auch da wieder der ganz klare Hinweis, bringt eh nichts, wenn ihr euch Sorgen macht. Der Herr kümmert sich drum und ihr könnt es sowieso nicht beeinflussen halt. Das ist das Wunderbare. Nochmal, auch das muss man immer wieder erklären halt, Sorgen ist ungleich kümmern. Wir kümmern uns in dieser Welt auch um die fleischlichen Dinge. Wir putzen uns die Zähne 2-mal am Tag, wir kümmern uns um unsere Altersversorgung, wir gehen auch hin und fahren mit unserem Auto treu und brav in Inspektion angesagt, ist in die Werkstatt gar kein Thema. Das ist kümmern, das machen wir. Aber wir machen uns keine Sorgen, ob das Auto noch 10 Jahre hält oder ob ich Parodontose oder Karies kriege oder ob meine Altersversorgung ist. Da sorgen wir uns nicht darum, das ist verboten. Und wenn du dich um irgendeine solcher Sachen sorgst oder um irgendetwas anderes, dann sagt Gott dir noch einmal ganz klar, das ist dir verboten. Wirf das weg. Das gehört nicht zu einem Christen. Das passt nicht zueinander. Wenn es denn stimmt, was in der Bibel steht, dass da ein lebendiger Gott ist, der dich lieb hat, der für dich auf Golgatha gestorben ist, der allmächtig ist, dann ist dir das Sorgen verboten. Dann guck nicht auf das, was dir das Fleisch einredet in dieser Welt, so wie bei Abraham, der sagt, ich 80, Sarah 80, kein Kind mehr, alles dahin, Mist. So, dann sagt Gott auch nichts. Guck dir den Sternenhimmel an, das bin ich und ich gebe dir meine Verheißung. Du hast jetzt die Wahl. Willst du dem glauben, was fleischlich ist, was dir das Weltliche einredet, oder willst du auf das trauen, was ich dir verheiße? Sorgen ist dem Christen verboten. Übrigens, müssen wir darüber nachdenken, wir wissen ja alle, wie schädlich Sorgen sind. Sprechen Sie mal oder sprecht mal mit eurem Arzt. Wenn ihr ein bisschen was von Psychoimmunologie weiß, dann wird er euch sagen, wie furchtbar Sorgen sind. Dass permanente Angst und Unruhe im Menschen zu einer erhöhten Herzinfarktwahrscheinlichkeit führen, dass dadurch Magengeschwüre entstehen, Depressionen, Krebs, ganz viele Krankheiten haben ihre Ursachen im Sorgen. Wie gut, dass unser Herr und Heiland, unser gnädiger Gott sagt, hey, bloß her mit den Sorgen. Das ist schon allein körperlich nicht gut für dich. Aber nicht, als das schon genug wäre, nicht nur, dass Sorgen körperlich ein Problem sind, auch geistig sind das die ganz großen Kaputtmacher. Wenn du Sorgen hast, geht es dir nicht nur körperlich schlechter, sondern es macht auch deinen Glauben kaputt. Lest es nach, Lukas 8, vierfache Ackerfeld, da heißt es, da wird der Glaube erstickt unter dem Reichtümer, den Freuden und Sorgen des Lebens. Das macht unseren Glauben kaputt. Und je mehr Sorgen du hast, desto weniger Glauben hast du. Das ist der Punkt. Und je mehr Glauben du hast, desto kleiner werden deine Sorgen werden. Deshalb, so hat mein Theologe gesagt, ist auch das Christentum nichts anderes als eine Sorgenwegwerfgemeinschaft, weil wir uns von Sorgen trennen. Wir schmeißen Sorgen weg. Und das sind wir ja auch hier gerufen zu tun. Wir sollen sie wegwerfen, die Sorgen. Auch das habe ich schon mehrfach hier erklärt. Wie passiert sowas? Wie kann man das machen, wegwerfen? Ist ja einfach gesagt so. Wenn der Trainer in der Halbzeitpause den Jungs sagt beim Spielen, ihr müsst mehr Pressing machen, sagt ein Wort, dann wissen die, was mit Pressing gemeint ist. Die wissen, was sie spielerisch zu tun haben. Und wenn er sie auffordert, mehr Pressing, los, wissen die Spieler, was gemeint ist. Und wenn das hier heißt, werft eure Sorgen auf Gott, müsst ihr auch nochmal wissen, was gemeint ist. Gemeint ist einfach zu sagen, dass ihr wirklich das Gott gebt. Werfen, erkläre ich immer wieder, hat so drei Teile. Ein Wurf, also so wie früher in der Schule, Schlagballwurf, stellt euch vor, habt ihr diesen kleinen Ball in der Hand, habt geworfen. Der besteht aus drei Vorgängen. Erstens aus dem Beschleunigen des Geschosses, also des Balles, sodass ihr richtig dann zack mit dem Arm dreht, dass einfach da Energie drauf gibt. Zweitens eine Richtung gebt und drittens loslassen. Und das müsst ihr auch machen mit euren Sorgen, so wie beim Werfen. Ihr müsst eure Sorgen beschleunigen. Beim Werfen ist es klar, man schleudert den Arm und das geht dann diese Energie auf den Ball über. Und beim Sorgen macht man das mit dem Beten. Das Beten ist der Sorgenbeschleuniger, damit man das wegkriegt. Es gibt so ein wunderbares Lied im Gesangbuch von Dora Rappert halt. Hast du eine Sorgenlast? Ganz tolles Lied. Hast du eine Sorgenlast? Schreibt sie da im ersten Vers. Hast du eine Sorgenlast? Die dir raubet Fried und Rast, Jesu Herz dir offen steht, mach aus Sorgen ein Gebet. Mach aus Sorgen ein Gebet. Also, das ist der Beschleuniger für unsere Sorgen. Wenn ihr Sorgen und Kummer habt, macht aus Sorgen ein Gebet. In der vorletzten Woche hat mir der liebe Bruder Uwe Holmer, der große Pfarrer aus dem Osten da, eine ganz liebe E-Mail geschrieben halt zu unserer Situation, auch hier mit all den Dingen und weiß, dass wir auch momentan ein paar Schwierigkeiten haben. Hat er gesagt, Mensch, wir beten für dich und wir stehen hinter dir, Olli, gar kein Thema. Und dann sagt er als letzten Satz, das war so stark, uns allen gilt, mach aus Sorgen ein Gebet. Hat genau auf diesen Text bezogen zu sagen. Genau das müssen wir machen, den Sorgen Beschleunigung geben. Und wenn du Sorgen hast, als erstes beten, beten, beten. Wenn du sagst, ich bete ja schon so viel, dann nimm deine Brüder, Schwestern mit dazu und erhöhe deinen Gebetseinsatz. Und dann kommt das Zweite, nach dem, wie gesagt, Beschleunigen, also diesen Gebetsbeschleuniger, den wir anwenden, dann müssen wir eine Richtung haben für unser Gebet. Wir bringen unsere Probleme, unsere Sorgen nicht zu unserem Finanzberater, nicht zu unserem Therapeuten oder Arzt. Die können uns auch helfen, gar kein Thema. Aber das Primäre, wo wir unsere Sorgen ablassen, das ist der lebendige Gott. Bitte verlasst euch nicht auf Menschen und hofft und erhofft irgendetwas von irgendetwas Irdischem. Da seid ihr schon verloren, weil euch dann der Widersacher durchdeklinieren kann. Dann seid ihr fällig. Dann werden eure Sorgen nur größer, wenn ihr euch auf Irdisches verlasst. Verlasst euch ganz und gänzlich auf den lebendigen Gott in Jesus Christus. Dann ist euch geholfen. Das müssen wir mit unseren Sorgen machen. Wir geben sie Jesus. Der Wochenpsalm in der letzten Woche, den wir letzten Sonntag hier gelesen haben, war Psalm 146, da heißt es in dem einen Vers, verlasst euch nicht auf Fürsten, die sind Menschen, die können ja nicht helfen, denn des Menschengeist muss davon und er muss wieder zur Erde werden. Menschen können uns in letzter Konsequenz nicht helfen. Natürlich, ein Arzt kann uns ein Rezept ausstellen, der Automechaniker kann mein Auto in Ordnung bringen, ganz klar. Aber dass Dinge funktionieren im Ganzen, die Metaebene, das ist nur von Gott abhängig. Deshalb zu ihm, das ist die Richtung, wo wir unsere Sorgen hinbringen müssen. Und dann kommt das Dritte bei so einem Wurf, das Loslassen. Ihr müsst dann auch von euren Sorgen loslassen. Und das ist das, was ich in der Seelsorge immer wieder erlebe, dass mir gläubige Geschwister sagen, ich bete ja, ich weiß ja, dass ich meine Sorgen beschleunigen muss halt nicht. Und ich weiß natürlich auch, wo meine Gebete hingehen müssen. Ich weiß, dass ich mich auf Jesus zu verlassen habe und nicht auf Menschen. Aber die kriegen es nicht hin, ihre Sorgen loszulassen. Die lassen nicht los. Das ist so wie, was weiß ich, wenn du abends dein Sperrmüll vor der Tür stehst und sagst, diesen ganzen Dreck, den Müll, den will ich nicht mehr haben, das kaputte Bett und weiß der Kuckuck, alles was mir alles nur behindert, stellst abends hin, aber nachts denkst du dann, oh meine, ich schlieb's wieder rein. Und dann steht morgens die Müllabfuhr vor der Tür und du sagst, ist nichts da, können wir nichts mitnehmen. Ja, und so sind viele Christen mit ihren Sorgen. Da haben sie zum Heiland gebetet. Und haben sie wirklich auch Jesus als Ort festgemacht, wo die Sorgen hinkommen. Aber sie lassen nicht los. Ihr müsst loslassen. Wenn ihr nicht loslasst, ist das ein Zeichen des Unglaubens. Ich sage das mal ganz scharf und hart. Dann sagt ihr, Gott hat es nicht drauf. Also entweder hat Gott es drauf, das, was eben in der ersten Lesung war bei Abraham, dass er selbst einem 80-jährigen Mann und einer 80-jährigen Frau noch ein Kind schenken kann, oder das nicht drauf. Und wenn ihr euch weiter sorgt und es nicht loslasst, sagt ihr, naja, ich vertraue meinem Arzt, meinem Rechtsanwalt, meinem Finanzberater, meiner Ehefrau, wem auch immer, mehr als dem lebendigen Gott. Aber ich darf euch sagen, Gott hat es drauf. Und er hat euch lieb. Und er ist allmächtig. Und er kümmert sich um euch. Und deshalb lasst los. Und wenn du Sorgen hast, der du schon so lange betest, du darfst heute hören von dem lebendigen Gott. Das ist nur mein unwürdiger Mund. Lass los, lass los. Ich sage mal so ein ganz dämliches Beispiel. Wir haben nachher ja Abendmahl. Und wegen Coronas müssen wir jetzt manches umstellen. Jetzt mussten wir so kleine Pinnchen haben. Halt. Da mussten wir dann entsprechend für jeden Einzelnen so ein Pinnchen haben. Da habe ich in den letzten Wochen mit unserem verwaltenden Bauherrn gesprochen. Und haben wir das ein bisschen durchgesprochen, wie wird es denn alles werden. Und hat er gesagt, ich besorge diese Pinnchen. Wisst ihr, was ich da gemacht habe? Da habe ich einen Haken dran gemacht. Warum? Wenn der sagt, ich besorge die Pinnchen, ist die Sache in Ordnung. Da kümmert er sich drum, brauche ich mir keine Gedanken mehr zu machen. Und was war? Gestern waren die Pinnchen auch da. So. Was ist denn erst, wenn der lebendige Gott mir was zusagt? Er sagt mir und dir hier, er sorgt sich um mich. All eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt sich für euch. Das ist die Zusage. Das ist seine Verheißung. Abraham kriegt auch eine Verheißung. Deine Nachkommen werden wie diese Sterne unterm Himmel. Jetzt hast du zwei Möglichkeiten. Entweder glaubst du dem, Abraham hat dem geglaubt, das wurde ihm zur Gerechtigkeit zugerechnet, oder du glaubst es nicht. Und Gott sagt dir im Wochenspruch, er sorgt für dich. Und das heißt, wenn der Pastor Latzel loslassen kann um die Sorgen, um die Abendmahlspinnchen, dann kannst du loslassen, wenn der lebendige Gott dir etwas zusagt. Deshalb lass los, du sollst dich nicht sorgen. Wirf deine Sorge auf ihn. Das ist das Zweite. Ein Drittes, das Widerstehen. Hier heißt es, seid nüchtern und wacht, denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlinge. Dem widersteht fest im Glauben. Ihr müsst widerstehen. Und auch das nochmal so, eine kurze, knackige Ansprache. Ihr müsst dem Teufel widerstehen. Der Teufel ist eine schreckliche Realität, der in dieser Welt wütet. Jeder von euch, der wiedergeboren ist und gläubig ist, weiß das. Wenn der Bibel zu Hause ist, der weiß das. Aber man muss die Gemeinde Jesu Christi immer wieder daran erinnern. Es gibt einen Teufel und er kämpft in dieser Welt A, gegen die Autorität des Wortes Gottes und B, er kämpft mit unseren Ängsten und Sorgen. Angst und Sorge ist etwas, was der Teufel für unser Leben will. Gott nicht. Und der Teufel kämpft damit und der befüttert unsere Ängste und Sorgen. Und der Teufel weiß eins, je weniger Wort Gottes in unserem Leben ist, desto mehr Möglichkeiten hat er, das Feuer der Sorgen zu entfachen. Das Wort Gottes ist wie so ein Wasser, was die Sorgen löscht. Und wenn jetzt hier steht, widersteht fest im Glauben, so ist es das, was wir machen müssen, wenn wir Sorgen haben. Der Teufel will diese Sorgen befeuern. Der kommt mit dem Irdischen, mit dem Fleischlichen. Und der uns einredet, oh, und deine Gesundheit, oh, und dein Tumorticker, halt, oh, und deine Altersversorgung. All die Dinge, damit spielt er. Und nochmal, das will ich jetzt hier nicht kleinreden. Das ist ernsthaft. Aber über alledem steht ein lebendiger Gott. Und die Frage ist, lässt du dich bestimmt sein von den Realitäten dieser Welt? Oder von der Wahrheit der Verheißung des lebendigen Gottes, der sagt, ich sorge mich um dich. Und da ist es an uns, wenn die Realitäten dieser Welt uns irgendwas einreden wollen, was gegen das Wort Gottes ist, dann müssen wir dem widerstehen. So heißt das hier, fest im Glauben. Da müssen wir Widerstand leisten, da müssen wir den Gehorsam verweigern und eine Abwehrhaltung einnehmen. Und wie macht man das? A, indem man wirklich im Wort Gottes bleibt. Also wenn es hier heißt, widersteht fest im Glauben, wie kann ich meinen Glauben stärken? Allein mit dem Wort. Übrigens, das macht Jesus Christus auch. Der wahre Mensch, als er vom Teufel versucht wird in der Wüste, womit verteidigt er sich? Der hätte Engel kommen lassen, die hätten den Teufel furchtbar verprügelt, schon damals in die Hölle geschmissen, wäre ihm kein Problem gewesen. Aber Jesus zeigt uns bei der Versuchung, wie er sich verteidigt, mit dem Wort. Dreimal entgegnet er dem Teufel etwas mit dem Wort, wo er sagt, das alleine ist dann wichtig halt. Du lebst nicht nur vom Brot allein, du sollst Gott nicht versuchen, du sollst nur ihm dienen. Und das sagt uns auch die Schrift immer wieder bei der geistlichen Waffenrüstung: Nehmt den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches ist das Wort Gottes. Das heißt, wenn du merkst, in meinem Leben kommen hier die Angriffe des Widersachers, der versucht mich hier und versucht mich mit all dem Irdischen runterzuziehen, dann musst du das Wort Gottes haben. Und das wisst ihr, dass ich euch das immer und immer wieder sage. Jeden Tag 2 Kapitel Altes, Neues Testament. Ich gebe euch jeden Sonntag Hausaufgaben mit. Nicht, weil ich da irgendwie einen Spaß dran hätte oder sonst irgendwas, sondern weil das für euch wichtig ist. Das ist das Zentrale, damit ihr gegengeht. Und ich will euch das auch noch mal konkret runterbringen. Also wenn ihr momentan in so Angriffen des Widersachers seid, also wenn ihr eine konkrete Sorgenlast momentan habt, ob finanziell, familiär, gesundheitlich, keine Ahnung. Der Wochenspruch gilt dir. All eure Sorge werft auf ihn. Er sorgt für euch. Und wenn ihr heute Nacht nicht richtig schlafen könnt, dann sagt euch diesen Vers auf, immer und immer wieder, und bindet euch daran. Er sorgt für dich. Ich habe damit nicht gesagt, dass dann alles das Happy End kommt, die Ehe glücklich wird, du auf alle Fälle wieder gesund wirst und auch alle finanziellen Probleme übermorgen gut sind. Nein, aber ich darf dir zusprechen, er sorgt für dich und das wird dir die Sorgen nehmen. Wenn du Angst vom Tod hast, dann bitte Johannes 11. Jesus Christus sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer da lebt und glaubt an mich, wird nimmer mehr sterben. Und dann fragt er, glaubst du das? Nimm das wirklich und dann hängst du das dagegen. Wenn du jetzt am Ende deines Lebens stehst und hast Angst am Tod, dann nimm dieses Wort und zieh es dir rein. Und dann wirst du merken, wie die Macht des Teufels kleiner wird. Oder wenn du einen Streit mit einem Menschen hast, Konflikt in der Familie, dann will ich dir auch ein Wort mitgeben, Kolosser 3, 12 bis 13. Da heißt es, so zieht nun an als die Auserwählten Gottes, als die Heiligen und Geliebten, herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Geduld. Ertrage einer den anderen und vergebt euch untereinander. Sozusagen das Wort zu sagen, ich muss jetzt nicht streiten, ich muss nicht immer entgegenhalten, sondern daran halte ich mich. Nicht an die Realitäten, die diese Welt gebieten, sondern an das Wort Gottes. Mit ihm kämpfe ich und damit widerstehe ich dem Widersacher, der kommen will mit all seinen unguten Dingen, wo er mich mit Sorgen klein machen will oder wo er mich irgendwie zur Aggressivität, zum Hochmut, zum Vergelten aufrufen will. Das ist das Erste, wie wir im Glauben widerstehen können mit dem Wort Gottes. Und das Zweite ist das Gebet. Als Paulus uns die geistliche Waffenrüstung erklärt in Epheser 6, da heißt es zum Schluss, betet alle Zeit mit Bitten, Flehen im Geist und wacht alle dazu mit aller Beharrlichkeit im Gebet für alle Heiligen und für mich. Das ist ganz wichtig, dass ihr diese beiden Dinge berücksichtigt, wenn ihr merkt, dass der Widersacher euch anficht, dass ihr als Erstes ins Wort geht, ganz tief und wirklich an den Verheißungen des Wortes Gottes euch festmacht, aber dann eben auch die Hände faltet und mit Gott sprecht, immer und immer wieder. Und wenn ihr manchmal keine Worte mehr findet, da will ich mal in dieser Predigt auch nochmal eine Lanze sprechen für die vorformulierten Gebete. Das Vaterunser. Das hat ja nicht irgendjemand uns beigebracht, sondern unser Herr und Heiland. Und wenn es so heißt, und bewahre uns vor dem Bösen, dann ist das nichts anderes als Widerstand gegen den Widersacher. Wir können gegen den ja letztlich nichts tun. Das ist eine Macht, die ist viel größer als wir. Aber wenn wir dann bitten, Vaterunser, Herr, du, hilf uns gegen den Bösen, dann ist das schon ganz, 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 ganz viel. Denn nur Jesus kann mit dem Teufel fertig werden. Oder ich will auch eine Lanze brechen für das Glaubensbekenntnis, was wir jeden Sonntag sprechen. Sagte neulich mal jemand aus einer freien Gemeinde zu mir, das ist alles nur so liturgischer Firlefanz. Da habe ich gedacht, der hat überhaupt nichts verstanden. Liturgischer Firlefanz, das Glaubensbekenntnis. Also wenn wir das sprechen, ist einmal immer eine große Ehre für den lebendigen Gott. Wenn ihr das mit gläubigem Herzen mitsprecht, nicht nur am Sonntag, sondern ihr könnt das auch jeden Tag in der Woche sprechen, gebt ihr Gott die Ehre. Wenn ihr das mit gläubigem Herzen spricht, ist das Großartiges, was passiert. Aber es verortet dich selber auch nochmal. Das ist nicht nur eine Sache, die nach oben geht, sondern es macht auch etwas mit dir, weil du sagst, woran glaube ich denn eigentlich? Glaube ich an das, was mir, wie gesagt, die Welt einflüstert? Oder glaube ich an das Geistliche? Glaube ich an den lebendigen Gott? Wenn wir darin gefestigt sind im Glauben, und das ist das Glaubensbekenntnis, das Aussprechen, etwas Wichtiges halt nochmal, woran wir festhalten, das hält uns fest. Und wenn wir da drin sind, im Glaubensbekenntnis, bestimmen uns andere Realitäten, als wenn wir nur, weiß der Kuckuck was, auf unsere Kontoauszüge gucken und die uns erzählen wollen, wie schwierig die finanzielle Situation ist und wie furchtbar mein Leben werden wird. Macht euch daran fest. Also da haben die Gebete unglaubliche Kraft. Und wie gesagt, gerade auch diese vorformulierten Gebete, wenn sie dann mit gläubigem Herzen gesprochen werden, haben eine ganz starke Kraft, das ist etwas ganz Wichtiges halt zu sagen, damit dem Widersacher zu widerstehen. Und ich weiß nicht, wo du momentan angegriffen wirst vom Teufel, wo dich mit einer Sorgenlast oder mit einer Versuchung quält und ziehen will. Da hörst du heute nochmal, widerstehe, widerstehe fest im Glauben. Und ein viertes und letztes, das Wissen. Wisst, dass eben dieselben Leiden über eure Brüder in der Welt gehen. Wir sind dazu angelegt, dass wir häufig nur in uns selbst verkrümmt leben und dass wir nur wahrnehmen, was uns angeht. Unser Problem, meine Schwierigkeit, die Dinge, die mich betreffen. Mein Geld, meine Frau, meine Gesundheit, all diese Dinge. Und dann sind wir schnell auf so ein egozentrisches Leben fixiert und sind nur noch in unserer eigenen Problemwelt. Aber dieser Text, der macht nochmal einen ganz anderen Horizont auf, der zeigt, das sind Brüder und Schwestern, die haben ähnliche Leiden zu erleben. Da müssen wir gucken. Und man ist, wie gesagt, ganz schnell dabei, nur sich selber zu sehen, aber vergisst den Nächsten, die Menschen, die eben auch im Glauben stehen und ähnliche Probleme haben. Und wir haben momentan auch eine schwere Situation als Gemeinde. Ich habe eine nicht ganz einfache Situation als Pastor, aber es ist ganz wichtig für mich, immer wieder auch den Blick zu weiten auf andere hin. Ich habe vor einigen Tagen nochmal von der HMK und von IDEA gelesen über die Situation der Christen in Indien, im Bundesstaat Maharashtra. Und was ich da gelesen habe, furchtbare Dinge, ich nenne mal nur zwei Namen, da ist ein Pastor Munsi Theotando, der ist einfach umgebracht worden auf seiner Evangeliumsverkündigung, erschlagen worden. Da ist eine 25-jährige Christin, Suman Munda, auch einfach umgebracht worden von Hindu-Fanatikern, vermutlich halt nur wegen ihres christlichen Glaubens. Da wurde berichtet von einem Anschlag auf eine Kirche, da waren Brüder und Schwestern zusammen wie wir. Da sind dann Leute reingekommen, die haben mit Macheten, mit Messern, mit Schwertern, mit Steinen sie angegriffen. Da sind 27 Menschen schwer verletzt worden, zwar niemand getötet, aber furchtbar zusammengeschlagen, gefoltert. Und dann liest du sowas und denkst du auf einmal, wow. Ey, wie klein ist dein Problem? Was haben andere Brüder und Schwestern zu tragen? Und das ist nur ein Bundesstaat in einem Land. Man weiß davon, dass in 60 Ländern dieser Welt Christen verfolgt werden, zum Teil in Lagern gesperrt werden, nur weil sie eine Bibel besitzen. Ich habe vor einigen Wochen mit einem Bruder aus Eritrea gesprochen. Da sagt der knallhart zu mir, und Eritrea ist mit Nordkorea das Land der schlimmsten Verfolgung. Da gehst du für klare Evangeliumsverkündigung für 5 Jahre ins Arbeitslager. Unvorstellbare Bedingungen. Da sagt der zu mir, so auf seinem gebrochenen Englisch, ja, wir haben in der letzten Nacht für dich gebetet und gefastet, für deine Situation. Da habe ich nur gedacht, hier stimmt doch irgendwas nicht. Also, was habe ich denn für diese Brüder und Schwestern getan? Zu sagen, und indem ich darüber nachgedacht habe, habe ich nur einfach auch Befreiung von meiner Sorgenlast erlebt. Nochmal, die Situation ist nicht vergnügungssteuerpflichtig halt, nicht? Ihr wisst alle, 20. November geht das mit dem Prozess da los. Aber was ist das im Vergleich zu Leiden anderer Geschwister? Und das ist ganz wichtig, dass wir das immer wieder auch vor Augen haben. Zu sagen einfach, da müssen wir das Gesamte sehen und uns auch gegenseitig tragen. Dass wir sagen, hey, das sind andere, die leiden, für die sollen wir mit in die Bresche treten. Das ist ganz wichtig, bleib nicht in deiner Selbstverkrümmtheit. Du musst wissen um das Leiden der Brüder und Schwestern. Mach da die Augen auf. Das Wissen ist ja nicht damit, dass man es nur theoretisch weiß, sondern, obwohl das hier nicht gesagt wird, das soll uns dann ja auch dazu bringen, dass wir für die beten. Ich habe ja vorhin mit einem Fußballbeispiel begonnen, zu sagen, jetzt sind ja in den Sommerferien sind ja hier die Bayern Trippelsieger geworden und haben da großartige Performance hingelegt. Und dann sind dann ehemalige Spieler von Bayern München gefragt worden, was sie denn denken würden, was der Grund für den Erfolg sei. Und dann haben die so erzählt, ja, Hansi Flick und die Mannschaften bla und hin und her. Und ein Spieler, Mario Gomez, hat etwas ganz Interessantes gesagt. Der hat gesagt, bei den Bayern habe ich momentan den Eindruck, dass sich aktuell alle darum streiten, wer den Fehler des anderen ausbügeln darf. Also nicht wie sonst im Fußball, wer schon mal Fußball gespielt hat, nicht, der macht der Mannschaftskamerad einen Fehler, da meckert man den an, sondern das war sein Eindruck. Und das haben dann übrigens die Bayern-Spieler übernommen, haben gesagt, ja genau das ist momentan unsere Stimmung in der Mannschaft. Wenn einer einen Fehler macht, dann sind andere total scharf darauf zu sagen, hey, wir müssen dem helfen, dem Fußballkameraden halt. Nicht, wenn der jetzt den Zweikampf verloren hat, dann springen 3 hin, um zu sagen, den auszubügeln, diesen Fehler. Und das ist für den Fußball ein tolles Rezept, das sei den Bayern gegönnt. Aber so soll es doch auch bei uns als Christen sein. Nicht als Idee von Pastor Latzel, wenn Jesus uns sagt, durch den Mund des Apostel Paulus in Galater 6,2, einer trage die Last des anderen, so werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen. Und ich glaube, dass da ganz viel Verheißung liegt, auch für unsere eigenen Sorgen. Wenn wir aufhören, nur auf unser eigenes zu gucken, sondern auch sehen, was haben denn andere Brüder und Schwestern? Dann verändert sich etwas, weil wir das Gesetz Jesu Christi erfüllen und dadurch auch den Segen des lebendigen Gottes in anderer Weise hinkriegen. Also das sollte uns auch so ein Ansporn sein, zu sagen, wo leidet ein Bruder, eine Schwester, wo können wir versuchen, das mit auszubügeln, das mitzutragen. Das Wissen um die Leiden eurer Brüder in der Welt. Eine glasklare Ansprache, so habe ich das überschrieben, Es sind nur 4 kurze Punkte, aber es steckt eine Menge mehr dahinter, das wisst ihr. Und ihr wisst auch, wo ihr gemeint seid, wo Gott euch gerufen hat in eurer Situation, wo ihr festhalten sollt an der Demut, wo ihr wegwerfen sollt eure Sorgen, wo ihr dem Widersacher widerstehen sollt und wo ihr immer wieder neu wissen sollt um das Leiden eurer Brüder und Schwestern. Und ich bitte euch im Namen Jesu Christi, das, was ihr verstanden habt für euer Leben und euren Glauben, das setzt bitte auch um. Seid nicht nur Hörer, sondern eben auch Täter des Wortes. Amen. Und der Friede unseres allmächtigen Gottes, der sehr viel höher ist als alle unsere menschliche Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem auferstandenen und lebendigen Herrn. Amen.